Wer ehrlich auf den Zustand der Gemeinde schaut, weltweit, lokal oder sogar im eigenen Herzen, kennt das Gefühl der Entmutigung. Zwischen Gottes großartigen Verheißungen und unserer sichtbaren Realität scheint oft eine große Lücke zu liegen. Doch die Linie der Schrift endet nicht in Resignation, sondern in einer mächtigen Vision, der dreieine Gott selbst verstärkt, sättigt und verwandelt sein Volk, bis die Gemeinde heute als goldener Leuchter in einer dunklen Welt leuchtet und im neuen Jerusalem ihre vollendete Gestalt findet. Der siebenfach verstärkte Geist und die goldenen Leuchter. Wenn die Offenbarung den siebenfach verstärkten Geist vorstellt, berührt sie einen verborgenen Nerv unserer Hoffnung. Johannes schreibt an reale Gemeinden mit realen Schwächen, und doch heißt es, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Die sieben Geister sind nicht ein anderer Geist neben dem Heiligen Geist, sondern der eine Geist in einer siebenfachen Intensität. In einer Situation äußerer Verfolgung und innerer Ermüdung zeigt Gott sich nicht als distanzierter Beobachter, sondern als der dreieine Gott, der seinen Geist verstärkt, um mitten in den Gemeinden zu wirken. Der Blick wird weggezogen von den unvollkommenen Zuständen und auf den Thron und den davor brennenden Geist gelenkt. Durch, mittels und mit dem intensivierten Geist wird die Gemeinde ein reiner goldener Leuchter. Dies ist eine große Sache. Unmittelbar danach sieht Johannes sieben goldene Leuchter und in der Mitte der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Gold ist die Natur des Vaters, die Form des Leuchters ist der Sohn und die sieben Lampen sind das Wirken des Geistes. Dass die Leuchter zugleich die Gemeinden sind, bedeutet, dieselbe göttliche Wirklichkeit, die Gott ausmacht, soll die innere Wirklichkeit der Gemeinde sein. Menschlich betrachtet ist vieles darin unedel, gemischt, von der alten Schöpfung durchzogen. Geistlich betrachtet steht der Sohn des Menschen in ihrer Mitte und der siebenfach verstärkte Geist brennt in ihnen, bis das, was heute noch Stumpfheit und Dunkelheit ist, in klares, reines Leuchten übergeht. So ruht unsere Zuversicht nicht auf der Analyse des Gemeindezustands, sondern auf der Entschlossenheit des dreieinen Gottes, sich selbst in verstärkter Weise in sein Volk hineinzuteilen. Wer auf diesen Geist schaut, entdeckt im eigenen schwachen Gemeindeleben eine leise, aber unaufhaltsame Bewegung hin zu mehr Gold, mehr Licht, mehr Ausdruck Christi, und lernt, die eigenen Begrenzungen nicht als Endpunkt, sondern als Anknüpfungspunkt für die wirksame Intensität Gottes zu sehen. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind die Boten der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Dort, wo das Gemeindeleben müde, zersplittert oder äußerlich erfolglos erscheint, lädt die Offenbarung ein, die Perspektive zu wechseln, nicht die Diagnose der Schwachheit ist der letzte Satz, sondern der siebenfach verstärkte Geist vor dem Thron. Wer sich innerlich vom Blick auf Mangel und Versagen lösen lässt und im Glauben bei dem stehen bleibt, der inmitten der Leuchter wandelt, erlebt, wie Hoffnung nicht aus Optimismus, sondern aus der Person des dreieinen Gottes erwächst. In dieser Hoffnung wird das einfache Bleiben im Gemeindeleben, trotz Spannungen, Enttäuschungen oder scheinbarer Haltlosigkeit, selbst zu einem stillen Bekenntnis, unsere Geschichte endet nicht mit erlöschenden Flammen, sondern mit reinen goldenen Leuchtern, die von Christus hier leuchten. So wird die Gegenwart, bei aller Unvollkommenheit, zu einem Teil des Weges, auf dem Gott seine Gemeinde in sein eigenes Licht hineinzieht. Das neue Jerusalem, die vollendete Zusammensetzung von Gottes Volk. Das neue Jerusalem steht am Ende der Schrift wie ein konzentriertes Bild dessen, was Gott mit seinem auserwählten Volk vorhatte. Es ist bemerkenswert, wie konkret die Offenbarung die Zusammensetzung dieser Stadt beschreibt. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Das sind die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels, und weiter, die Mauer der Stadt hatte 12 Fundamente, und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. In diesen beiden Reihen von Namen begegnen sich die beiden Bündnisse. Die alttestamentlichen Stämme stehen an den Eingängen, die neutestamentlichen Apostel tragen die Fundamente, alles Gottes Volk, von den Vätern bis zu den letzten Gläubigen, findet sich in einer einzigen, lebendigen Stadt zusammen. Geschichte und Bruchlinien, Zeiten der Treue und Zeiten des Abfalls sind damit nicht ausgelöscht, aber sie sind von Gott in eine verwandelte Ganzheit hineingenommen. Das neue Jerusalem ist ein Zeichen für die Gesamtheit von Gottes auserwähltem Volk sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Das neue Jerusalem ist daher eine Zusammensetzung aller alttestamentlichen Heiligen, dargestellt durch die Namen der 12 Stämme Israels, und aller neutestamentlichen Heiligen, dargestellt durch die Namen der 12 Apostel. Somit ist das neue Jerusalem eine lebendige Zusammensetzung von Gottes auserwähltem, erlöstem, gerettetem, wiedergeborenem und verwandeltem Volk. Die Materialien dieser Stadt sprechen dieselbe Sprache. Die Mauer aus Jaspis, die Stadt aus reinem Gold, die Tore aus Perlen und die mit Edelsteinen geschmückten Fundamente deuten auf Menschen hin, die innerlich umgestaltet worden sind. Was von 1. Mose an als Staub, Schwachheit und Wankelmut sichtbar wird, endet nicht in Resignation, sondern in einer Substanz, die Gottes Herrlichkeit trägt und widerspiegelt. Verwandlung ist hier nicht das Ergebnis geistlicher Selbsterziehung, sondern des langen, geduldigen Wirkens des dreieinen Gottes in seinen Erlösten. In dieser Perspektive wird das eigene Christsein eingebettet in eine große Geschichte, die scheinbar unscheinbare Treue des Alltags, das Ringen mit Sünde, das erneute Aufstehen nach Versagen, all das gehört zu dem Prozess, in dem Gott Menschen zu Bausteinen seines ewigen Hauses formt. Wer sich so im Licht des neuen Jerusalem sieht, darf mit leiser Freude annehmen, dass Gott mehr aus seinem Leben macht, als er selbst übersieht, und dass kein Schritt mit ihm verloren geht, sondern in die Substanz dieser kommenden Stadt einfließt. Indem die Offenbarung das neue Jerusalem als Braut und Stadt zugleich zeigt, nimmt sie sowohl die Sprache der Beziehung als auch die Sprache des Baus auf. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Die vollendete Zusammensetzung von Gottes Volk ist also nicht nur statisches Bauwerk, sondern ein geliebtes Gegenüber, das Christus entspricht. Das Ziel der göttlichen Ökonomie ist eine Gemeinde, die innerlich so umgestaltet ist, dass sie zu Christus passt und zugleich äußerlich ein Raum wird, in dem Gott wohnt und sich zeigt. In der Spannung zwischen unserer aktuellen Unreife und dieser herrlichen Zukunft erfüllt sich eine zarte, aber tragfähige Zusage: Gott führt seine Geschichte mit seinem Volk zu Ende. Wer heute seinen Namen trägt, gehört zu dieser kommenden Stadt. Diese Hoffnung drängt nicht zu Flucht aus der Welt, sondern schenkt einen langen Atem, im Vertrauen, dass die unscheinbaren Fäden unseres Vertrauens und Gehorsams in das große Gewebe des neuen Jerusalem eingewebt werden. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore, und an den Toren 12 Engel, und es waren Namen darauf eingraviert, das sind die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Fundamente, und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Vision des neuen Jerusalem nimmt der Gegenwart nicht ihre Schwere, aber sie verortet sie neu. Wenn der Blick von der eigenen kleinen Lebenslinie auf die Gesamtheit von Gottes auserwähltem Volk übergeht, wächst eine stille Zuversicht. Gott kennt keinen verlorenen Abschnitt seiner Geschichte mit den Menschen, und kein wahrer Schritt mit ihm bleibt unfruchtbar. Wer sich als Teil dieser künftigen Stadt versteht, muss sich selbst nicht zur Vollendung treiben, sondern darf sich dem Wirken des dreieinen Gottes anvertrauen, der aus gewöhnlichem Menschsein goldene, perlenhafte, kostbare Substanz formt. So wird das Warten auf die Stadt, die Grundlagen hat, nicht zu passiver Vertröstung, sondern zu einem Leben, das im Kleinen treu ist, im Vertrauen, dass der Tag kommen wird, an dem Gottes Bau sichtbar vollendet ist und unser Name in dieser Stadt nicht nur verzeichnet, sondern auch in ihrer Substanz mit enthalten ist. Die innere Essenz des göttlichen Baues, der dreieine Gott als unser Leben. Im letzten Bild der Bibel tritt die innere Essenz von Gottes Bau klar hervor, und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, in der Mitte ihrer Straße. Und auf dieser Seite und auf jener Seite des Stromes war der Baum des Lebens. Im Zentrum des ewigen Jerusalem steht kein Monument menschlicher Leistung, sondern der Thron und von ihm ausgehend ein Strom, der Leben spendet. Wo der Thron ist, da ist die göttliche Herrschaft, wo der Strom fließt, da teilt Gott sich als Leben mit. Essen und Trinken sind die einfachsten, alltäglichsten Vorgänge, sie werden hier zu Bildern dafür, dass der dreieine Gott selbst in unser inneres Wesen hineinkommt, uns durchdringt, formt und trägt. So ist das Leben Gottes nicht bloß eine Kraft an unserer Seite, sondern Nahrung und Getränk, die uns von innen her tragen. Das eigentliche innere Wesen von Gottes Bau ist der dreieine Gott selbst als Leben für uns. Dieses Bild des Wassers des Lebens findet sein Echo in der Einladung, und der Geist und die Braut sagen, komm. Wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut sprechen gemeinsam, der Geist als die göttliche Seite, die Braut als der kollektive Ausdruck der Erlösten. Beide rufen zu einer Beziehung, die nicht in erster Linie aus Tun besteht, sondern aus Empfang. Der Strom des Lebens ist nicht verdient, nicht erkauft, sondern geschenkt. Wenn das der innerste Inhalt von Gottes Bau ist, dann wird deutlich, dass der Weg zur Umgestaltung nicht zuerst über moralische Anstrengung führt, sondern über ein beständiges Innerlichwerden des Dreieinen Gottes. Wie Holz, das über lange Zeit Wasser absorbiert und dadurch in seiner Substanz verändert wird, werden Menschen, die Gott als Leben in sich aufnehmen, allmählich zu kostbaren Steinen seines Hauses. Dass der Strom in der Mitte ihrer Straße fließt, zeigt zugleich, dass Gottes Leben unser Weg ist. Wir gehen nicht auf einer neutralen Straße, an deren Rand irgendwo das Wasser fließt, sondern der Weg selbst ist vom Strom begleitet und durchzogen. Der Dreieine Gott wird in Christus nicht nur unser Leben, sondern auch unser Weg und unser Licht. In der Sprache der Offenbarung leuchtet die Stadt von der Herrlichkeit Gottes her, und ihre Lampe ist das Lamm. Die Richtung unseres Gehens wird von dem bestimmt, was wir innerlich trinken und sehen. Wo der Thron anerkannt wird, fließt der Strom. Wo der Strom angenommen wird, wächst der Baum des Lebens. Wo der Baum genossen wird, entsteht eine Substanz, die Gott entspricht und tragfähig ist für seinen ewigen Bau. In dieser stillen, aber tiefen Bewegung liegt die Hoffnung für unser persönliches Leben und für das Gemeindeleben heute. Wir müssen nicht aus uns selbst zu Leuchtern und Steinen werden. Der Dreieine Gott selbst ist die innere Essenz, die uns jetzt und in Ewigkeit trägt und verwandelt. Wer sich von diesem Bild berühren lässt, wird das christliche Leben weniger als Projekt und mehr als Lebensgemeinschaft mit dem Dreieinen Gott verstehen. Unter der Herrschaft seines Throns, im Licht des Lammes, auf dem Weg, der vom Strom begleitet ist, bekommt auch das unspektakuläre Alltagsleben ein anderes Gewicht. Der Durst nach Sinn, nach Tiefe, nach echter Veränderung findet eine leise, aber zuverlässige Antwort in der Einladung, das Wasser des Lebens zu nehmen, ohne Preis, ohne Vorbedingung. Je mehr diese unscheinbare Bewegung des Empfangens unseren inneren Rhythmus prägt, desto weniger muss das Leben aus Druck, Vergleich und Selbstdarstellung bestehen. Dann darf im Verborgenen wachsen, was Gott in der Offenbarung sichtbar vollendet, eine Gemeinde, deren inneres Wesen der Dreieine Gott als Leben ist und die gerade dadurch zum goldenen Leuchter und zum Material für das neue Jerusalem wird. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, in der Mitte ihrer Straße. Und auf dieser Seite und auf jener Seite des Stromes war der Baum des Lebens, der 12 Früchte hervorbringt und jeden Monat seine Frucht bringt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Die Vision von Thron, Strom und Baum hilft, das eigene geistliche Leben neu zu gewichten. Vieles, was kraftlos wirkt, hat damit zu tun, dass die innerste Quelle vernachlässigt bleibt, während äußere Formen gepflegt werden. Wenn der Blick wieder auf den Thron und das daraus fließende Wasser gerichtet wird, entsteht Raum für ein ruhigeres, echteres Leben vor Gott. In der Anerkennung seiner Herrschaft und im schlichten Annehmen seiner Lebensversorgung wächst eine Verwandlung, die nicht dauernd gemessen und kontrolliert werden muss. Die Freiheit, das Wasser des Lebens umsonst zu nehmen, entlastet von der Angst, Gott oder sich selbst etwas beweisen zu müssen. So kann im Stillen ein Leben heranreifen, das im Innersten von Gott durchtränkt ist und gerade dadurch licht und tragfähig wird für seinen Bau, jetzt in der Gemeinde und einst im neuen Jerusalem. Herr Jesus Christus, danke, dass das Zeugnis deiner Schrift nicht in Enttäuschung, sondern in der Hoffnung des goldenen Leuchters und des neuen Jerusalem gipfelt. Du kennst die Begrenztheit deiner Gemeinde und die Schwachheit jedes Einzelnen, und doch verstärkst du dich als siebenfacher Geist, um uns zu reinigen, zu stärken und zu verwandeln. Lass den Fluss des Wassers des Lebens unsere Herzen durchströmen und nähre uns immer neu mit dir als Baum des Lebens, damit deine eigene Essenz unser Inneres erfüllt. Erhelle unsere Schritte mit deinem Licht, richte unser Leben unter deinen Thron aus und bewahre uns in der Zuversicht, dass du dein Werk in deiner Gemeinde vollenden wirst. Inmitten aller Dunkelheit dieser Zeit sei du unser Leuchten, unsere Lebensversorgung und unsere stille Gewissheit, dass dein Plan nicht scheitern kann. Amen.